Mittwochabend auf Radio Wien mit Leila Madabian.
Soll ich's wirklich machen oder lass es lieber sein? Jein.
Ja, nein, jein. Ja, na, vielleicht. Das denken wir uns tagtäglich bei vielen, vielen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Das kann schon beim Frühstück anfangen, Tee oder Kaffee. Bis jetzt, bis in den Abend hinein, Radio hören oder Fernsehen. Schön, dass Sie sich für uns entschieden haben. Aber es gibt ja Entscheidungen, die uns ganz leicht fallen. Und dann gibt es wieder welche, an denen knabbern wir tagelang, wochenlang, manchmal sogar jahrelang. Warum ist das Entscheidungentreffen so schwierig? Und wer ist dabei stärker? Hirn oder Bauch? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen und Tipps. Vielleicht haben Sie ja genau die richtigen Herangehensweisen für uns. Rufen Sie uns an, 89 9 953. Und inzwischen fragen wir auch Hirnforscher und Unternehmensberater Dr. Bernd Hufnagel, was da genau in uns passiert, wenn wir Entscheidungen treffen. Entscheidungen. Wie und wann treffen wir sie? Welche sind die besten Entscheidungen, die wir treffen? Sind das die, die wir mit dem Hirn treffen oder vielleicht doch mit dem Bauchgefühl? Spielt das doch auch eine große Rolle? Dazu haben wir jetzt am Telefon Dr. Bernd Hufnagel, Hirnforscher und Unternehmensberater. Schönen Abend. Herr Dr. Hufnagel, Ihnen als Hirnforscher und Unternehmensberater, fällt es Ihnen schwer, Entscheidungen zu treffen?
Also mir fällt es grundsätzlich nicht wesentlich leichter oder schwerer als Ihnen, wahrscheinlich Entscheidungen zu treffen fallen. Vielleicht könnte ein Punkt dabei sein, der mir vielleicht sogar bewusster ist als Ihnen, weil wir uns ja mit diesem Thema ständig beschäftigen. Und das ist der Zusammenhang zwischen Entscheidungen zu treffen und der eigenen Konzentrationsfähigkeit, also meiner Aufmerksamkeit bestimmten Dingen gegenüber. Daraus könnten sich vielleicht Unterschiede ergeben. Spannend wird es im Leben, glaube ich, immer dann, wenn es sehr emotional wird. Im schlimmsten Fall, und da meine ich jetzt gar nicht mich selber, sondern das sind Beispiele, die wahrscheinlich jeder kennt, sind das Dinge, wenn es kritisch wird, ja, wenn wir erst nicht irgendjemanden retten müssen, wenn man der Hund irgendwo in einen Fluss springt und die muss den irgendwo retten, dann denkt man einfach nicht drüber nach. Das heißt, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir nicht groß bewusst nachdenken müssen, wo wir einfach agieren und handeln, wo also die Entscheidung schneller fällt, als mein Bewusstsein funktioniert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Hirnforschung schon seit Längerem kennen. Unser Bewusstsein ist träge. Das dauert. Und diese Entscheidungsprozesse, wenn es wirklich um etwas geht, wenn es lebensbedrohlich ist, die sind fast doppelt so schnell wie die bewussten Wege in meinem Hirn. Das heißt, ich habe überhaupt keine Chance, hier bewusst einzugreifen.
Mhm. Was passiert denn genau beim Entscheiden?
Wenn man Entscheidungen verstehen will, muss man zuerst verstehen, wie wir uns überhaupt erinnern, wie wir Dinge uns merken. Und da muss man auch verstehen, wie wir Dinge bewerten. Wir Menschen speichern ja keine Dinge digital ab, sondern wir speichern an alles, was wir so erleben, auch dieses Telefonat jetzt zwischen uns beiden, speichern wir so emotional und sozial bewertet ab. Das heißt, auf unserer Festplatte, wenn man das so ein bisschen in die Computerbranche hinüberzieht als Analogie, liegen alles Pakete herum, die unterschiedliche Farben zeigen. Da liegen grüne Pakete bei Ihnen rum, wo Sie vielleicht irgendwann einmal in Italien auf Urlaub waren, der Ihnen toll gefallen hat, ein tolles Erlebnis war, also ein grünes Paket. Und umgekehrt gibt es aber wahrscheinlich auch rote Pakete, also die Dinge, die weniger angenehm für Sie waren, irgendwelche kritischen Erlebnisse in Ihrem Leben. Und so hat jeder von uns tausende Pakete dort in der Erinnerung herumliegen. Und wenn es jetzt dann in irgendeiner Weise einmal zu einer Entscheidungssituation wieder kommt, ob es eine kleine oder größere Entscheidung ist, sei mal dahingestellt, macht unser Hirn Folgendes. Unser Hirn schaut jetzt sozusagen auf die eigene Festplatte und sucht all jene Pakete raus, die in irgendeiner Weise der Situation, die jetzt ansteht, zu entscheiden, entsprechen könnte. Das heißt, es sucht Ähnlichkeiten. Und es wird jenes auswählen, das am positivsten bewertet worden ist. Und diese positive Bewertung, die bezieht sich auf unser sogenanntes Belohnungssystem. In diesem Belohnungssystem wird nun entschieden, was wir tun. Dort, wo wir uns die größte Belohnung erwarten, dort greifen wir hin. Und zwar immer dann, ganz besonders dorthin, wenn wir nicht konzentriert sind. Das heißt, es gibt dort nur eine einzige Chance, um aus diesem Dilemma sozusagen, dass wir immer nur zu diesen Entscheidungen hingreifen, wo wir die größte Belohnung erwarten. Ja, das ist ja dieses Suchtthema, dieses Kaufsuchtthema, was da letztendlich dahinter steckt. Die einzige Chance, daraus zu kommen, ist, dass wir uns maximal konzentrieren. Dann gibt es vom Bewusstsein her, also bewusste, rationale Entscheidung, ein Vetorecht, wenn man so möchte.
Die Ratio also, aber ist das Bauchgefühl nicht auch eine Art Vetorecht?
Umgekehrt, das Vetorecht ist eher die rationale Entscheidung, wenn man sich dann sagt, na, macht es jetzt wirklich Sinn, sich diesen Porsche unbedingt kaufen zu müssen oder nicht. Das Bauchgefühl ist eher dieses Belohnungssystem. Das Belohnungssystem sagt, ja, der Nachbar hat auch so etwas, das hätte ich auch gerne, der fühlt sich bestimmt gut, ich möchte das auch. Bin auch einmal Probe gefahren, vielleicht mit einem tollen Auto, das will ich haben. Das ist eher das Bauchgefühl. Also dieses dopaminäre Belohnungssystem, so wie wir das nennen. Das heißt, das ist eine Substanz in Wahrheit, um die es da geht. Und das ist Dopamin. Die wird dort in dem Belohnungssystem ausgeschüttet und die gibt uns dieses gute Gefühl. Das ist übrigens ein morphinähnlicher Stoff. Also das ist ein richtiger Stoff, der süchtig machen kann.
Ist es aber nicht auch so, dass uns das Bauchgefühl manchmal auch warnt vor einer Entscheidung?
Ja, die Biologie hat das auch natürlich richtigerweise so entschieden. Deswegen ist übrigens dieser Prozess ja auch der schnellere Prozess als der bewusste Prozess, also dieses rationale drüber nachdenken. Weil vor 100 Millionen Jahren hätte es wenig Sinn gemacht, darüber nachzudenken, ob das Rascheln im Gebüsch hinter mir dort eventuell ein hungriger oder nicht hungriger Säbelzahntiger sein könnte, sondern es hat nur Sinn gemacht, so schnell wie möglich davon zu rennen. Das heißt, es gibt Prozesse in unserem Körper, die von der Evolution her, durch die Evolutionsgeschichte, so fein justiert sind, dass sie tatsächlich einen Vorteil bieten. Wir nennen das auch Vorurteil. Biologisch ist dieser Begriff Vorurteil ja nicht negativ besetzt, sondern der macht ja Sinn. Und das ist das, was Sie meinen. Also wir entscheiden eigentlich schneller als unser Bewusstsein ist. Und in kritischen Situationen verlassen wir uns auch auf diese Prozesse, also auf die entwicklungsgeschichtlich ältesten Dinge in unserem Körper. Also diese Angriff- und Fluchtreaktionen, diese Rettungsgeschichte, die ich vorher mit dem Hund das skizzieren habe, versucht. Diese Dinge passieren extrem schnell und das macht biologisch Sinn, weil wir sonst in Gefahr kommen könnten.
Das heißt, ist es manchmal doch gescheiter, auf sein Bauchgefühl zu hören, als auf all diese Erfahrungen, die auf unserer Festplatte gespeichert sind?
Das ist genau die Gretchenfrage. Ich meine nein. Und zwar deswegen, weil die Entscheidung, ob wir auf dieses Bauchgefühl achten oder nicht, also in einer kritischen Situation sind oder nicht, ohnehin ohne unser Bewusstsein fallen würde. Das heißt, ich kann hier bewusst, jetzt im Sinne, es wäre also gescheit, also versuche ich mir das anzutrainieren, diesen Prozess gar nicht starten kann. Das funktioniert ohnehin automatisch, das muss man sich wie einen Reflex vorstellen. Umgekehrt aber geht es eher darum, bei kritischen Entscheidungen, ich denke jetzt einmal an unsere Organisationen, die wir da beraten, wo ja kritische Entscheidungen nicht nur für mich, sondern für das ganze Team, für die Organisation getroffen werden müssen, dort macht es natürlich Sinn, abzuwägen, also dieses Vetorecht auch einmal zu diskutieren. Und da sind wir jetzt genau am entscheidenden Punkt. In einer Welt des Multitaskings und der Ablenkung sind wir leider auch in einer Welt, wo diese unter Anführungszeichen jetzt Bauchentscheidungen sehr viel häufiger zu tragen kommen. Was nicht grundsätzlich heißt, dass sie falsch sind, aber es fehlt eine Vetoinstanz, also eine Reflexionsebene sozusagen. Und ob das immer der gescheite Prozess ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich meine, da wäre es eher gescheiter, in einer sehr konzentrierten, sehr aufmerksamen Situation solche Entscheidungen einmal zu überschlafen. Das sagt man auch im Volksmund. Einmal drüber schlafen. Der Grund, wir merken es ja. Selbst wenn wir mal ein E-Mail übrigens geschrieben haben, so ein klassisches Beispiel, was ich da sehr gerne bringe, wenn man einmal ein emotionales E-Mail jemanden schreibt und nicht gleich abschickt und vielleicht eine Stunde wartet und dann das E-Mail noch einmal liest, dann liest sich dieses E-Mail völlig anders. Das muss jeder einmal ausprobieren. Dann weiß er, was dieses Veto tatsächlich bedeutet und was die emotionale Entscheidung bedeutet. Du kommst eben zu einer Dissonanz, du kommst zu einem internen Konflikt.
Ein sehr, sehr spannendes Thema haben wir heute, nämlich das Thema Entscheidungen. Ja, nein, Jein. Und das Jein ist ja oft so ein ewiges Herumeiern bei uns. Warum passiert das überhaupt dazu? Habe ich jetzt wieder Dr. Bernd Hufnagel, Hirnforscher und Unternehmensberater, am Telefon. Herr Dr. Hufnagel, warum fällt es uns denn so schwer, Entscheidungen zu treffen? Warum gibt es denn dieses Jein, dieses Herumeiern?
Naja, weil unser Hirn eben genau die Entscheidung sucht, noch nicht bewusst, unterbewusst. Und alles diese unterbewussten Prozesse, wo die größte Belohnung zu erwarten wäre. Also unser Hirn sucht einen bestimmten Erwartungswert. Da kommt es also zur Konkurrenz. Da wird in uns diskutiert. Das muss man sich so ähnlich vorstellen wie bei einer Besprechung. Ja, da wird diskutiert, der eine sagt A, der andere sagt B, der dritte sagt C und da wird gestritten. Und unser Hirn und ganz im Speziellen in unserem Frontallappen, also in unserem Stirnlappen, dort wird jetzt die Entscheidung zu treffen sein, ob wir A, B oder C auswählen. Und entsprechend der lauteste sozusagen wird dort ausgewählt. Und die anderen beiden, die nicht zum Zug kommen, die müssen unterdrückt werden. Also es ist ein Unterdrückungsprozess. Und es gelingt nur, wenn wir hochkonzentriert sind. Und die Entscheidungsfindung selbst ist deswegen grundsätzlich so schwierig, weil die Diskussionen, je nachdem, was Sie schon erlebt haben, was ich selbst erlebt habe, mehr oder weniger aufwendig geführt werden. Das heißt, das hängt von unseren Erlebten ab. ob dort es relativ schnell und klar zu einer Entscheidung kommen kann oder nicht. Und je älter wir werden, je mehr Misserfolge wir auch sozusagen schon erlebt haben, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Entscheidungsfindung mühsamer wird. Weil dann kann ich nicht mehr sagen, ja, ich weiß, ich habe das 10-mal so entschieden, 10-mal habe ich viel Dopamin, also Belohnung dafür bekommen, also entscheide ich ganz schnell so. So läuft es im Leben nicht, wir haben ja Misserfolge. Also es gibt ja nicht für jede Anstrengung, für jede Entscheidung sofort eine Belohnung, sondern es kann ja auch das Gegenteil passieren. Und je älter wir werden, desto mühsamer wird es. Im Alter kommt aber noch ein Prozess dazu, was wir dann als Erfahrung natürlich umschreiben. Und zwar sehen wir natürlich auch, dass es bestimmte Entscheidungen gibt, die sehr wohl immer zu Erfolg geführt haben. Also so, wir nennen das so Verhaltensautobahnen, auf denen wir gerne unterwegs sind. Da fällt es dann wieder leichter. Also es gibt so Phasen im Leben, da wird es uns leichter und Phasen, da wird es uns ein bisschen schwerer fallen.
Mhm. Es gibt ja Menschen, die auch viel mit sich selbst ausmachen. Woran liegt denn das?
Naja, das hängt wieder von der eigenen Persönlichkeit ab. Eigentlich hängt es ein bisschen vom eigenen Bindungsbedürfnis ab. Ja, es hängt von der Kindheit selbstverständlich da ab. Es hängt davon ab, wie sehr ich von der Meinung anderer auch abhängig bin. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Konstruktionstypen technisch formuliert. Also es gibt welche, die sind da relativ unabhängig, ja, beratungsresistente Menschen, und manche, die sind extrem abhängig von anderen. Die wollen anderen immer nur alles recht machen und anderen sozusagen die Entscheidung an den Lippen ablesen und so tun, wie andere wollen. Das Problem, das wir in der Praxis zu diesem Thema sehen, ist eher, dass wenn sozusagen in den Führungsetagen der Organisationen und Konzerne und Firmen dort Führungskräfte sitzen, die alles sehr stark selbst beeinflussen und entscheiden, was sie letztendlich auch sollen, verlieren sie aber eine Ebene, nämlich die Ebene auch der Reflexion und Diskussion mit anderen. Und was wir umgekehrt beobachten jetzt aus der Mitarbeitersicht, ist, dass bei Besprechungen, wo so ein, sagen wir, beratungsresistenter, jetzt von der Begrifflichkeit her, beratungsresistenter Chef im Zimmer sitzt, die Mitarbeiter, um selber zu ihrem Dopamin zu kommen, eher mit dem Chef mitstimmen werden, und zwar ohne darüber nachzudenken, ob das gescheit ist, ohne kritische Anmerkungen zu liefern, dort mitentscheiden. Und ob das der gescheite Weg ist, das wage ich wirklich zu bezweifeln.
Das ist ja sehr interessant. Vielleicht haben Sie sich gerade ertappt gefühlt. Kann ja passieren, dass Sie in der letzten Besprechung dann vielleicht doch gegen Ihre eigene Einstellung entschieden haben, weil es der Chef so gemacht hat. Da bleiben wir gleich beim Job. Apropos Chef, Chefin, es gibt ja viele Führungskräfte, die nicht entscheidungsfreudig sind. Was ist denn da los?
Naja, es ist im Prinzip dasselbe Thema. Also die Entscheidungsangst entsteht vor allem dann, wenn kein Kriterium sozusagen in meinem Hirn plötzlich entsteht, wo rauskommt, ja, wenn du A tust, dann bekommst du viel Belohnung. Also dort ist die Wahrscheinlichkeit für Erfolg und für Belohnung am höchsten. Also wenn diese Diskussion eine Badstellung in meinem eigenen Kopf bewirkt. Ja, und da geht es natürlich darum, und das kann man sehr wohl lernen, dass man sich dort in den Diskurs begibt, dass man vor allem auch die eigenen Motive verstehen lernt, warum dort Entscheidungsschwäche entsteht. Da gibt es immer einen Grund sozusagen in mir selbst, in meiner Genese, in meiner Kindheit, durch meine Erfahrungen, warum ich selbst entscheidungsschwach bin. Also ein Prozess, den kann man lernen, auf gut Deutsch.
Letzte Frage. Haben Sie einen Tipp oder ein paar Tipps für uns, wie wir uns in Zukunft richtig entscheiden?
Naja, das ist wohl die schwierigste Frage, weil richtig und falsch, das will ich mir jetzt nicht trauen zu beantworten, weil was ist schon richtig und falsch? Es gibt immer unterschiedliche Optionen. Ich glaube, ein Tipp muss sein, Entscheidungen nur zu treffen, wenn ich mir sicher bin, dass ich konzentriert bin. Und ich meine, dass Entscheidungen immer auch den Zeitfaktor berücksichtigen müssen. Also Entscheidungen, die aus der Hüfte geschossen, jetzt so salopp formuliert, getroffen werden, sind jetzt, wenn man dieses Beispiel mit dem E-Mail, was ich vorher gebraucht habe, also das noch einmal lesen von einem emotionalen E-Mail ansieht, eher ungünstig. Also Zeitgewinn ist ganz wichtig. Da muss man auch wissen, dass zum Beispiel diese kleinen Stresshormone, die da ausgeschüttet werden bei einer kritischen Situation, also allen voran das Adrenalin, eine Halbwertszeit hat von einer Stunde oder von einer halben Stunde in etwa. Ja, also nach einer Stunde noch immer ein Viertel des Adrenalin, der Adrenalinmenge in mir ist. Und unter Adrenalin entscheide ich anders. Also da entscheide ich natürlich eher als so aus dieser Bauchecke, aus der emotionalen Angriffs- und Fluchtecke. Und das ist nicht immer die beste Entscheidung. Also Zeitgewinn, wenn es um kritische Entscheidungen geht, ist sicher ein Tipp, den jeder beherzigen sollte. Also jeder mal das E-Mail noch einmal lesen, das ist ein einfaches Beispiel.
Und nochmal drüber schlafen.
und noch einmal drüber schlafen im Idealfall, ja, wenn es die Zeit zulässt. Aber oft reicht eine Stunde, deswegen habe ich das jetzt mit dieser Halbwertszeit noch dazu erzählt. Also es geht nicht darum, dass man jetzt eine Woche da vergehen lassen muss, sondern es geht darum, dass man einfach schauen muss, dass das Adrenalin aus dem Körper geht. Da macht auch sprichwörtlich das kurz sich die Füße vertreten, einmal um den Häuserblock gehen, tatsächlich Sinn, weil dann wird das Adrenalin schneller abgebaut.